Das war der Anfang mit Hör mein Bitten von Mendelssohn. Und Sie haben gehört an den Klarinetten einmal den Christoph Hilger und den Holger Busboot und Busbohm. Busbohm.
Das fängt nicht gut an. Das fängt nicht gut an, Werner.
Sie hörten an den Klarinetten Christoph Hilger, Holger Busbohm und gesungen hat seine Frau Marie Busbohm. Vielen, vielen Dank dafür. Die werden uns auch durch den Abend begleiten. Direkt am Anfang möchte ich auch Dank sagen an den Giorgio Giannone und seiner Frau Nicoletta, dass wir heute Abend hier zu Gast sein dürfen. Wir haben das ja schon mal versucht, denn heute Abend ist es tatsächlich endlich gelungen, dass wir hier die Schrifterzähler live aufführen können. Wir sind in der mittlerweile vierten Staffel. Das hier wird die dritte Folge sein. Eine haben wir schon veröffentlicht, die erste Folge von der vierten Staffel. Mein Name ist Werner Kleine. Ich wohne nicht ganz so weit weg von hier, 500 Meter nur, die Straße rauf. Ich bin der Neutestamentler hier in der Runde und ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich sehr, dass Sie alle da sind. Nein, ich freue mich wirklich sehr, dass wir ihn tatsächlich live und in 3D hier haben, nämlich meinen Freund und Kollegen aus dem Alten Testament,
Till Magnus Steiner. Normalerweise bin ich in Jerusalem, heute im Schatten der Schwebebahn, was wunderbar ist. Und was noch größerartiger ist, Werner und ich kennen uns wirklich ewig mittlerweile gefühlt. Und wir sitzen uns immer so intim gegenüber, aber 3000 Kilometer entfernt.
Und in 2D.
Und in 2D.
Ja.
Ich sehe dich aber immer in 3D vor mir.
Ich wusste gar nicht, wie groß er wirklich ist.
Das spiegele ich jetzt nicht wieder in meiner Antwort. Aber es ist schön, dass genau das wir endlich mal mit Publikum, mit Ihnen zusammen diese Geschichten besprechen können und erzählen können. Und ich merke das schon, normalerweise ist es immer furchtbar still, wenn wir beide aufnehmen. Muss es ja. Im Hintergrund bellt ab und zu mein Hund. Und jetzt hört man schon, es lebt. Und genau das wollen wir heute am Abend schaffen, dass die biblischen Texte wieder lebbar werden, erlebbar werden und dass wir auch miteinander ins Gespräch kommen.
Heute haben wir ein Wunschthema. Wir machen diese Staffel ja, oder diese Staffeln jetzt mittlerweile in der vierten Staffel ja seit gut einem Jahr, etwas über ein Jahr sind wir zugange und wir haben angefangen, dass wir Ihnen auch immer wieder die Möglichkeit geben, uns Wunschgeschichten zuzuschicken und heute geht es um Maria und Martha, die Erzählung, die berühmte Erzählung aus dem Lukas-Evangelium. Das war ein Wunsch, der von den Hörerinnen und Hörern kam. Und Sie werden heute hier live und in Farbe und in 3D gucken, was Till und ich daraus machen werden. Aber der Christoph Hilger, den ich ja auch hier aus dem Eiscafé kenne, wir beide wohnen eigentlich mit dem Zweitwohnsitz hier, hat mir von seiner Frau, die aus dem Schwabenland stammt, ein schönes kleines Bonmot mitgebracht. Das will ich Ihnen nicht nur nicht ersparen, sondern Ihnen gönnen, ist ein ganz kurzer Satz. Weißt du, liebes Mägdelein, was Jesus will? Du sollst wie Martha fleißig sein und wie Maria still. Eigentlich ist damit alles gesagt, oder? Nein. Till und ich werden es natürlich nicht bei diesem Bonmot lassen, wie ich dich kenne. Und mich sowieso nicht.
Wir bleiben nicht dabei stehen, weil die Auslegung natürlich falsch ist. Darüber werden wir gleich reden. Aber in den letzten Folgen hat sich so bei uns herauskristallisiert, dass ich mehr und mehr mir große Freude entwickle, Werner Fragen zu stellen. So, und damit fangen wir direkt an.
Mir bricht wieder der Schweiß aus.
Am Anfang der Folgen machen wir immer so eine Art Wirkungsgeschichte, was ging so danach noch an Erzählen weiter. So, aber wir haben noch gar nicht erwähnt, wo wir hier sind. Wir sind im Eiscafé.
Genau.
Giannone. Wunderbare Espresso gerade gehabt, die Stimmung ist super, alle sind zufrieden.
Du weißt noch nicht, dass der Giorgio mit zweitem Vornamen Martha heißt.
Das würde mich jetzt sehr überraschen. Okay, jetzt erklär mir aber mal, aufgrund unserer Geschichte, warum diese Geschichte, die wir hier erzählt werden muss.
Also wir haben natürlich in der Vorbereitung, ich weiß nicht, ob du darauf anspielst, ein Plakat entworfen und Plakate sind ja immer so eine Sache. Beim letzten Mal, als wir hier waren, wollten wir und haben es ja dann im Nachhinein noch erzählt, die Erzählung von den Besessenen von Gerasa erzählt, da tauchen Schweine auf, da taucht natürlich auf dem Plakat Schweine auf. Und jetzt haben wir bei der Plakatgestaltung überlegt, da muss so eine Restaurantszene da drauf. Ich weiß nicht, ob du darauf anspielst.
Nein,
aber das habe ich befürchtet. Aber die Geschichte ist trotzdem gut. Es sei denn, du willst auf sowas anspielen, dass die Martha vielleicht Schutzpatronin der Gastleute oder so etwas ist.
Nein,
ich gehe noch weiter. Dann löse es auf,
Ich löse es auf und gehe direkt in die Rezeptionsgeschichte. Martha und Maria, das sind so typisch in der Auslegungsgeschichte, wie wir es gerade gehabt haben, bei dem Sprichwort so Frauen gestalten, welche Rolle spielen Frauen. Die wenigsten wissen, dass Martha noch eine große Karriere danach hatte. Uns geht's ja immer, uns interessiert ja immer, wie es weiterging. Und was ist die Bedeutung des Namens von George?
Der Drachentöter.
Was hat Martha wohl gemacht in ihrer weiteren Geschichte?
Drachen getötet.
Genau. Die Legende aus dem Mittelalter geht nämlich, und das ist dieser starke Kontrast zu der Geschichte, die wir eigentlich besprechen, dass sie bis nach Marseille gekommen ist und dort stellte sich ihr ein großer Drachen entgegen. Aber sie stellte sich nicht mit einem Schwert ihm entgegen, sondern unsere brave Martha, Martha heißt ja auch Herrin, sie wurde zur Herrin des Drachen, hat ihm ein Kreuz gezeigt, hat Weihwasser draufgespringt und dann wurde der Drachen ganz, ganz zahm.
Das heißt, Nicoletta, du heißt mit zweitem Vornamen Martha.
Und? Und ich bin der Drachentöter.
Und du weißt, wie der Drache heißt.
Ja, und der Drachentöter.
Ja, genau. Ja.
Die Geschichte finde ich so bemerkenswert, weil wirklich das Martha-Bild, was da in der Legende entfaltet wurde, ja nichts zu tun hat mit dem, was wir da erzählt bekommen im Lukas-Evangelium. Wir im Lukas-Evangelium verhandeln normalerweise bei dieser Stelle, wie soll eine Frau sein? Soll sie gastfreundlich sein? Soll sie eher Hörerin sein? Das sind diese alten Auslegungstraditionen. Und die findet man eben auch, jetzt steigen wir wirklich ein und nähern uns langsam dem Bibeltext, in der Auslegungsgeschichte. Und heute fangen wir an mit dem Reformator Calvin. Weil der hat auch natürlich diese Textstelle kommentiert und hat gesagt, ich habe drei Vorwürfe gegen diese Martha. Erstens, das sind Auswüchse der Gastfreundschaft, was sie da macht, die hat es übertrieben. Zweitens, die hat doch die Chance gehabt, Jesus war doch da. Warum ist sie nicht Jesus wirklich begegnet? Und drittens, die verachtet das Lernen. Kurzum, Calvin hatte keine hohe Meinung von dieser Martha-Gestalt. Und jetzt im Kontrast gucken wir zu Meister Eckhart im 13. Jahrhundert. Und Meister Eckhart erzählt uns in einer Predigt, Martha ist die vollkommene Christin. Maria ist nur die Vorstufe. Maria hört noch. Martha hat schon längst gehört und handelt, wie Frauen zu handeln haben. Aus der Beziehung zu Jesus heraus dienen, Diakonie betreibend. Und das erzählte Meister Eckhart in der Zeit, als die Frauenbewegungen stark wurden. Gerade die Beginen. Und für die Beginen war Martha die große Heldin. Die Frau, die aus christlicher Nächstenliebe handelte.
Jetzt würde ich als Neutestamentler sagen, Calvin hat offenkundig, ob schon sola scriptura sicherlich eins seiner Leitsätze war, die Bibel nicht ganz gelesen. Welche Schrift hat er übersehen aus dem Neuen Testament, die Meister Eckhart gelesen hat? Hast du eine Ahnung?
Johannesevangelium.
Johannesevangelium, genau, das ist es. Denn im Johannesevangelium tauchen Maria und Martha auch auf. Das ist eine Geschichte, die haben wir beide auch schon erzählt, das ist die berühmte Erzählung der Auferweckung des Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, ein Freund Jesu, und der stirbt und die beiden Schwestern rufen nach Jesus. Martha geht Jesus entgegen und bittet ihn, den Bruder zu erwecken, und Jesus fragt sie, weißt du denn warum? Und sie bekennt den Glauben, sie hat ihn eben schon. Während die Maria ihm wieder nur zu Füßen liegt und weint und weint und weint und völlig verzweifelt ist. Und in dieser Geschichte im Johannesevangelium kann man sagen, die Martha ist genau das, was Meister Eckhart gesagt hat, eigentlich die im Glauben Stehende, die fest einen tief verwurzelten Glauben hat, während die Maria es noch nicht weiß. Das Ganze hängt natürlich sowohl Calvin als auch Meister Eckhart an einem Satz aus der Erzählung, die wir heute zugrunde legen haben. Die findet sich im Lukasevangelium. Im 10. Kapitel ist auch nur 4 Verse lang, die Verse 38 bis 42. Und im Schlussvers findet sich der berühmte Satz, den alle so im Ohr haben. Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen, Maria hat den besseren Teil erwählt. Der steht aber so im griechischen Urtext gar nicht. Da ist ja eine Wertung drin. Daraus wird dann gemacht, die Kontemplation ist das eigentlich Bedeutsame, die Aktion ist da, fällt dagegen ab. Wenn man den Text wörtlich übersetzt, heißt er, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen, Maria hat das gute Teil erwählt. Nicht das bessere, sondern das gute Teil erwählt. Und wenn man den Johannes dagegen hält, könnte man sagen, sie ist noch nicht so weit wie die Martha. Sie befindet sich noch in einer Phase des Lernens und für sie ist das jetzt dran. In meiner Geschichte, die ich gleich erzählen werde, gehe ich da aber noch einen Schritt weiter. Aber das kommt gleich erst.
Natürlich. Was ich auch bemerkenswert finde, wenn wir das gerade vergleichen bei Johannes und Lukas, Martha ist vielleicht die bedeutendste Person im Johannesevangelium. Und das ist mir jetzt erst bewusst geworden, weil sie spricht das Bekenntnis aus, was nachher unter dem Johannesevangelium steht. Sie sagt, genau. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist. Und am Ende des Johannesevangeliums steht genau das. Alles dies wurde jetzt erzählt, damit ihr versteht, dass dieser Jesus Christus der Herr ist.
Das wiederum ist ein Satz, der findet sich vorher schon in einer Geschichte im Johannesevangelium, die wir in der übernächsten Folge erzählen werden. In der übernächsten, ja, das ist verrückt, wenn man anfängt, Bibelgeschichten zu erzählen und die nicht nur wissenschaftlich zu betrachten, dann merkt man, da hängt alles irgendwie mit allem zusammen. Man merkt plötzlich, diese Bibeltexte, gerade die Evangelien, sind eben auch Erzählungen, die sind in sich verwoben. Es gibt im Johannesevangelium die sehr schöne Erzählung von der Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen. Und da fällt der Satz ähnlicherweise, wo die Frau am Jakobsbrunnen nämlich sagt, du bist der Messias, auf Griechisch der Christus. Womit nicht gesagt ist, dass die Frau am Jakobsbrunnen Martha heißen würde, aber es ist so ein roter Faden, der drin ist. Und das Interessante ist, im Johannesevangelium sind es vorwiegend die Frauen, die dieses Bekenntnis aussprechen.
Genau, die große Erkenntnis wird da in den Frauen in den Mund gelegt. Wunderbar. Wir gehen jetzt aber zurück zum Lukas-Evangelium und genau diesem schwierigen Bild, was da entworfen wird. Und nochmal zurückverweisend, in der Auslegungsgeschichte wurde immer wieder gesagt, ja, typische Frauenbilder, die eine Frau sagt nichts, ist still, hört nur, die andere Frau ist nur beschäftigt mit dem Dienen. Und dann wurde eben in der Auslegungsgeschichte immer wieder gesagt, ja, Jesus verurteilt diese Martha sogar. Und wir reden jetzt gleich auch darüber bei der Textarbeit ganz sicherlich. Jesus verurteilt da niemanden. Da ist kein Urteil gefällt. Und was bei der Erzählung das Wunderbare ist für uns, wir wissen nicht, wie Martha reagiert. Jesus redet zu ihr, fürsorglich würde ich sagen, darüber reden wir nachher. Aber was macht Martha? Wie geht's weiter? Das ist offen.
Ich denke, wir erzählen mal unsere Geschichten und werden da weiter darüber diskutieren. Aber bevor ich, wenn das Neue Testament dran ist, fange ich ja als Neutestamentler an und Till legt nach. Wenn die Geschichten aus dem Alten Testament kommen, ist es umgekehrt. Das heißt, Jürgen dachte zuerst meine Geschichte. Aber zuerst hören wir nochmal unser wunderbares Trio mit, ich weiß nicht, welchem Stück, du wirst es ansagen.
Gut, also wir sind jetzt nur noch ein Duo, zwei Klarinetten und wir spielen für Sie das Siciliano aus dem Duo in C-Moll von Bernhard Henrik Kusel.
Till und ich erzählen unsere Geschichten gegenseitig auch neu. Das heißt, er kennt meine noch nicht und ich kenne seine nicht. Er wird also genauso überrascht sein wie sie. Ich fange an. Lazarus war dankbar. Es ging ihm schon längere Zeit nicht gut. Er konnte sich nicht mehr allein versorgen, seine Schwestern hatten ihn aufgenommen. Martha war eine handfeste Frau. Sie hatte das elterliche Haus übernommen, den Hof auch. Eine eigene Familie hatte er nicht, nur seine beiden Schwestern Martha und das Nesthäkchen Maria. Sie wohnte bei Martha. Martha war die Erstgeborene, die Vernünftige, die Bodenständige. Er hingegen war, wie so viele Zweitgeborene, abenteuerlustig. Er war viel herumgekommen. Er war als Handwerker durch das Land gezogen und hatte sich immer wieder als Tagelöhner verdingt. So kam er auch nach Samaria und Galiläa und auch in die Syrien. Überall dort im Norden wurden neue Städte gebaut. Herodes Antipas, Tetrarch in Galiläa und Vasall Roms, ließ sich nicht lumpen. Zu Ehren Kaiser Tiberius ließ er Tiberias am See Genezareth bauen. Auch Sepphoris errichtete er neuer, schöner und größer. Die Stadt war nach dem Krieg seines Vaters Herodes des Großen mit seinem Rivalen Matthias Antigonos zwischen die Fronten geraten. Sepphoris sollte wieder glänzen. Herodes Antipas war ein Ebenbild seines Vaters. Bauen war sein Ding, oder besser, bauen lassen. Geld spielte jedenfalls keine Rolle. Er, Lazarus, half mit, die Stadt zu bauen. Er verdiente gut, aber es waren auch gefährliche Zeiten. Herodes Antipas war Vasall der Römer, die waren halt auch da, diese vermaledeiten Römer. In Sepphoris tummelten sich damals viele Arbeiter. Von nah und fern kamen sie, auch aus Nazareth war ein Handwerker namens Yusuf da. Er kam jeden Tag. Nazareth in Galiläa war gerade 2 Fußstunden von Sepphoris entfernt. Er kam jeden Morgen und ging jeden Abend nach Haus. Tag ein, Tag aus, bis auf den Schabbat. Den hielt er ein. Er war ein frommer Jude, dieser Yusuf. Deshalb konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass er das getan haben sollte. Wahrscheinlich war es irgendein Sikarier gewesen, einer dieser Messerleute, die die Römer hinterrücks meuchelten. Niemand wollte die Römer im Land haben. Sie anzugreifen war gefährlich. Die Römer machten immer kurzen Prozess. Und Yusuf von Nazareth war wohl zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Wieder einmal hatte es einen Römer erwischt. Tot lag er morgens vor der neu errichteten Stadtmauer, gerade als Yusuf kam. Und die römische Patrouille bei ihrem Morgenrundgang. Die Beweislage schien eindeutig. Ein toter Römer und ein jüdischer Arbeiter. Yusuf wurde umgehend verhaftet. Wenig später sah man 2 Jugendliche durch Sepphoris laufen, die nach Yusuf riefen. Wo ist Yusuf? Rief der eine mit verzweifelter Stimme. Abba, wo bist du? Ich war in der Nähe und ging zu ihm. Man hat ihn verhaftet. Er muss schon früh zur Arbeit gegangen sein. Die Römer haben ihn im Morgengrauen aufgegriffen in der Nähe des toten Soldaten. Jetzt lassen sie niemanden mehr rein und raus. Wer bist du? Tränen sammelten sich in den Augen des Jungen, der vielleicht 13, 14 Jahre alt sein mochte. Man konnte seine Angst riechen. Der Tod war ihm noch fremd. Jetzt aber war es, als sei ein ewiger Schatten auf sein Gesicht gefallen. Ich bin Jehoshua bar Yusuf. Meine Mutter schickt mich, weil er nicht nach Hause kam. Ich bin hier mit Levi bar Alpheus, meinem Freund. So lernte ich ihn kennen, diesen Jungen aus Nazareth. Ich nahm ihn in meine Obhut. Wir versteckten uns außerhalb der Stadt. Am nächsten Morgen wollten wir versuchen, zu Yusuf zu kommen, um ihn zu befreien. Als wir wieder nach Sepphoris kamen, waren dort schon viele jüdische Arbeiter versammelt, 200 vielleicht. Sie protestierten nicht, sie schienen ängstlich. Im Näherkommen sahen wir, dass 2 von ihnen ein Grab aushoben. Die Römer machten selbst mit ihren Toten kurzen Prozess. Man verwest halt schnell in der Hitze der Levante und fängt an zu riechen. Die Leiche musste also schnell unter die Erde. Der tote Römer lag daneben. Man konnte die Wunde sehen, oder besser, die Wunden. Die ganze Brust des Römers war voller Wunden. Und das soll dieser Zimmermann gewesen sein, fragte der Prätor den Centurio. Ihr lasst mich dafür von Caesarea kommen? Habt ihr bei ihm wenigstens ein Messer gefunden? Nein? Dann lasst ihn frei. Und da geschah es. Joshua bar Yusuf spürte zum ersten Mal, wie sich etwas in ihm befreite. Es war, als würde ein Stein von seinem Herzen gerollt und legte eine Kraft frei, die er nicht kannte. Joshua ging zu dem toten Soldaten, er berührte ihn und er spürte eine Kraft von sich ausströmen, wie damals, als er als Kind die Lehmspatzen fliegen ließ, nur stärker. Seht doch, Eine Frau vorn in der Menge deutete auf den toten Soldaten. Eine andere schrie erschreckt auf. Der Leichnam bewegte sich. Der Tote richtete sich auf. Centurio, ich muss einen Angriff melden. Und der Tote zeigte auf eine verhüllte Gestalt in der Menge, die sich rasch entfernte. Eine Gruppe Soldaten verfolgte ihn. Was mit dem Fliehenden geschah, wusste Lazarus nicht mehr. Nur, dass der lebendig gewordene Soldat in sich zusammensackte und unwirklich tot schien. So lernte Lazarus Jehoshua bar Yusuf kennen. Er wusste nicht, wie er das mit dem todlebendigen Römer gemacht hatte, der nun ein zweites Mal gestorben war. Yusuf jedenfalls kam frei. Und er, Lazarus, der Ältere, und Jehoshua wurden Freunde. Ziemlich gute Freunde. Immer wenn Yusuf und Jehoshua nach Jerusalem wallfahrteten, machten sie Station in Bethanien. Sie waren immer wieder zu Gast im Haus seiner Schwester Martha. Und auch er versuchte, so oft es ging, da zu sein, wenn die beiden kamen. Jehoshua kam auch noch, als Yusuf längst gestorben war. Möge die Erde ihm leicht sein. Irgendwann muss etwas mit Jehoshua geschehen sein. Dass er besonders war, wusste Lazarus seit jenem Ereignis vor den Toren von Sepphoris. Jehoshua hatte viel gelernt von seinem Vater, von der Unterdrückung durch die Römer, aber auch von der Armut, in die die Pläne Herodes Antipas die Bevölkerung stießen. Die Steuern drückten die Menschen nieder. Geld konnte man nur um Wucher leihen. Viele riefen nach dem Messias, dem Gesandten Gottes, der die Lahmen gehend, die Blinden sehend und die Tauben hörend macht. Viele warteten darauf, dass die Gerechtigkeit wiederhergestellt würde. Jehoshua hatte jedenfalls die Begabung, den Menschen diese Hoffnung zu geben. Lazarus wusste nicht, wie er das machte, aber es soll Menschen gegeben haben, die nach der Begegnung mit ihm ihr Augenlicht wiederfanden, Lahme, die gehen konnten und Taube, die wieder hörten. Und er lehrte und redete. Er verkündete das Nahreich Gottes, so weckte er die Hoffnung vieler und bei allzu vielen auch manche Illusionen. Sie wollten ihn sogar zum König machen. Kein Wunder, dass er mit den Mächtigen unseres Volkes, die sich um der Macht willen, nicht zu schade waren, mit den Römern zu paktieren, in Konflikt geriet. In Galiläa jedenfalls ebbte die Begeisterung nach der anfänglichen Euphorie bald wieder ab. Der Frühling war vorbei. Für Jehoshua schien das ein Fanal zu sein und so kam er zu uns nach Bethanien. Martha freute sich immer, wenn sie ihn sah und Maria noch viel mehr. Maria war sehr begeisterungsfähig und vielleicht auch ein wenig verliebt in ihn. Immer wieder fiel sie vor ihm auf die Knie, auch um ihn besser anhimmeln zu können. Er blieb lange und er war nicht allein. Die 12, wie er sie nannte, waren bei ihm. Auch sie wohnten im Dorf. Von hier aus unternahmen sie ihre Verkündigungszüge ins Umland. Auf Fischzug gehen nannten sie das. Sie zogen durch ganz Judäa und immer wieder nach Jerusalem, das nur 2 Fußstunden von hier entfernt war. Bethanien aber war ein sicherer Rückzugsort, das ideale Hauptquartier für die kleine Bewegung, die aber rasch wuchs. Innerhalb kürzester Zeit hatte er rund 250 Leute gesammelt, die mit ihm waren. Neben den 12 konnte er so bald noch 72 andere beauftragen, in seinem Namen das Reich Gottes in Wort und Tat zu verkünden. Und zwar nicht nur Männer. Sogar Frauen verkündeten in seinem Namen. Die wurden von einer Maria angeführt, die er Maggie, mein Turm, nannte. Er schien ihr nahe zu stehen. Wer euch sieht, sieht mich, sagte er zu diesen 72 anderen. Was ein Wort! Und wenn es allzu brenzlig wurde, konnte er schnell über den Jordan gehen und sich in Sicherheit bringen. Zu jener Zeit ging es Lazarus schon schlecht. Er war ja nicht mehr der Jüngste. Es war einer dieser Tage, als er in der Ecke von Marthas Haus auf der Matte lag. Jehoshua war da. Seine Leute waren unterwegs. Wir waren allein. Gern hätte ich mit ihm gesprochen. Martha, die gute Martha, bereitet schon das Essen vor. Sie wusste, dass seine Leute bald kommen würden. Die hatten immer Hunger, wenn sie kamen. Leerer Bauch verkündet halt nicht gern. Jehoshua selbst hatte seinen Leuten immer wieder eingeschärft, dass sie sich nicht selbst um ihre Versorgung kümmern müssten. Der Vater im Himmel würde für sie sorgen, so wie er auch für die Vögel am Himmel sorgte. Martha hörte das immer und dachte sich, dass er schon reichlich naiv sei, dieser Jehoshua. Er lehrte seine Jünger das Beten. Vor allem bei dem Satz, gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, musste sie innerlich immer lachen. so oft sie es auch beteten, Brot gab es nur, wenn man das göttliche Getreidegeschenk durch menschliche Arbeit zu Brot machte. Und Martha war wirklich eine gute Mitarbeiterin des Ewigen. Sie hatte jenes Gottvertrauen, das den Alltag gelassen durchleben lässt. Sie wusste, dass Gott der Schöpfer ein Arbeiter ist und man arbeitend Gott ähnlich ist. Maria hingegen schwärmte. Und sie schwärmte umso mehr, wenn Jehoshua da war. Sie war immer froh, wenn diese Maggie nicht da war, zu der Jehoshua ein ganz besonderes Verhältnis zu haben schien. Maria, meine Schwester, war eifersüchtig. Auch jetzt betrat sie wieder das Haus. Martha arbeitete, Lazarus lag auf seiner Matte und genoss das Schauspiel. Es dauerte nicht lange, da geschah, was immer geschah. Maria saß zu Füßen Jesu und himmelte ihn an. Jehoshua genoss es und redete und erzählte seine Geschichten vom lieben Gott. Maria hing an seinen Lippen. Sie war selig. Irgendwann wurde es Martha zu bunt. Die Leute Jehoshuas würden bald kommen. Sie würden hungrig sein. Maria, es reicht. Komm und hilf mir. Es schien, als würde Maria aus einem schönen Traum erwachen. Sie zuckte zusammen und sah Jehoshua weiter verträumt in die Augen. Jehoshua, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Arbeit mir allein überlässt? Sag du ihr, dass sie mir helfen soll. Jehoshua musste lachen. Martha, du sorgst immer so gut für alle. Lass Maria mal hier sitzen. Wenn sie den Teig vermengen soll, wird er doch nur wieder versalzen sein. Maria lief rot an. Sie fühlte sich ertappt. Die Leute sagten ja, dass man alles versalzen würde, wenn man verliebt sei. Glaube mir, Martha, es ist besser so. Maria hat einen guten Teil der Welt. Und so redete Jesus weiter mit Maria. Er redete mit ihr über Gott und die Welt, über das Leben und den Tod. Maria hörte zu und verstand nichts. Lazarus musste genau an diesen Tag denken, als er halb verwest und mit Grimm im Bauch im Haus der Martha saß, als Jehoshua ihn aus dem Grab gerufen hatte. Seine Schwestern hatten nach Jehoshua gerufen, als er gestorben war. Maria lag ihm wieder zu Füßen und weinte. Martha war voller Gewissheit, dass Jehoshua ihn auferwecken konnte. Den toten Römer hatte er als Jugendlicher doch auch kurz lebendig gemacht. Jetzt als Erwachsener war er kraftvoller. Und er, Lazarus, musste nun auch noch einmal sterben. Was für ein Freund war dieser Jehoshua nur? Er war doch schon auf der anderen Seite gewesen. Martha, die Handfeste, hatte an Jesus geglaubt. Und so war er wieder da. Ach, hätten sie ihn doch gelassen, wo er war. Ach, hätten sie doch naiv getrauert, kleingläubig geweint und Jesus angehimmelt wie Maria. Sie hätten um Lazarus willen das bessere Teil gewählt.
Erstmal muss man sagen, bei Werner, wenn man die Geschichten hört, er hat einen verdammt langen Anweg genommen, ne? Zwischendurch war man sich nicht sicher, ob er noch ankommt im Lukas-Evangelium. Bei diesen kurzen Versen ist nur Vers 38 bis 42, ganz kurz nur, und du haust Lazarus rein. Eine kleine Auferstehungsszene. Drumherum springst du zwischen Lukas hin und her, rüber zu Johannes und zurück. Sehr elegant gelöst. Worauf man kurz hinweisen sollte, ist aber der wichtige Unterschied. Beim Lukas-Evangelium haben wir nur diese wenigen Verse über Martha und Maria. Die ganze Erzählung Lazarus etc., das kennt nur das Johannes-Evangelium. Ne? Und das hast du wunderbar als biblischer Erzähler gemacht. Du hast Intertextualität erzeugt natürlich, die vorliegt für uns als Leser. Die aber nicht unbedingt der Autor auch angelegt haben will. Und da wird es kreativ und schön. Wo du einen Schritt zu weit gegangen bist, meiner Ansicht nach, die arme Maria, die da verliebt nach oben guckt. Tja. Du nimmst doch eine wunderbare Spitze des Textes weg. Im Text steht doch, jetzt muss ich suchen, weil ich natürlich nicht direkt habe hier, Maria setzt sich dem Herrn zu Füßen. Und das Bild, was der Lukas doch erzählen will, ist, Maria ist eine Schülerin, so wie es normalerweise nur Männern in der Zeit zurechtkommt, die den Gelehrten zuhören. Das ist eine unglaubliche Aufwertung der Frauengestalt, die da in der Erzählung ist. Und du drückst sie wieder runter zum kleinen Liebchen?
Ja, da sag ich mal, ja. Weiß ich nicht, Dicker. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also das ist das, was man gerne draus macht, dass gerade in der feministischen Theologie draus gemacht wird. Du weißt, dass in manchen Kommentaren, wenn Männer die geschrieben haben, die Lehrer, die Schülerinnen von denen dann zurecht waren, sagen, guck mal, hier ist doch eine wunderbare, da ist doch die Maria die Schülerin. Ja, kann man so lesen. Aber im Johannesevangelium taucht sie eben nicht als gelehrige Schülerin drauf auf. Und das ist ja die große Frage, ob man da nicht zu viel in den Text hineinliest, vor allen Dingen, weil wir in der gesamten Geschichte des Neuen Testamentes ja etwas nicht vergessen dürfen. Etwas, was die Verkündigung in der Kirche übrigens bis heute macht. Auch heute noch werden überall Jüngerschaftsschulen gegründet. Jünger sind die, die Jesus nachfolgen bis zu seiner Auferstehung. Jünger heißt auf Griechisch Mathetes, das ist Schüler. Nach der Auferstehung beruft Jesus sie mit in der Himmelfahrt, auch im Lukas-Evangelium, zu Zeugen, Martys. Das ist eine Stufe weiter. Als Jünger sind sie rein Hörende, noch unmündig, als Zeugen sind sie selber Verkünder an Jesu statt. Und das ist das, was in dieser Geschichte für mich eben eine Rolle spielt. Die Martha ist das schon. Die Martha ist schon Zeugin, während die Maria noch in Schülerin ist. Jetzt könntest du sagen, ja, aber genau das will der Lukas doch erzählen, dieses hehre Ideal. Ja, aber dagegen spricht das Johannesevangelium. Sie kriegt eben die Kurve, sie kommt aus diesem Status nicht heraus. Und das haben wir ja heute noch in der Kirche, dass viele Leute nie von den Knien hochkommen, um mal ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Von daher ist diese Maria für mich immer schon auch eine Figur mit einem mahnenden Zeigefinger des Lukas gewesen, der sagt, ja, das ist okay, aber irgendwann musst du den Hintern hochbekommen. Denn das ist ja etwas, was gerade im Lukas-Evangelium in vielen Erzählungen auch ist, dass Jesus die Leute aufrichtet. Das tut er mit ihr nicht. Die Martha, die steht schon mit beiden Beinen da. Also das ist das, was ich darin lese.
Nicht nur das. In der Bibel sind immer die Namen sprechend und haben eine hohe Bedeutung. Und nicht ohne Grund heißt Martha in der Geschichte auch Martha. Martha ist die Herrin. Die ist nicht nur die Herrin des Hauses, sondern sie kümmert sich um alles. Und das Bemerkenswerte auch bei der Lukas-Geschichte ist ja Maria. Ich würde immer noch sagen, sie ist Schülerin und hört zu, aber sie sagt nichts. Das ist das ganz Bemerkenswerte bei dieser kleinen Szene. Maria bleibt komplett stumm. Sie wird nicht aktiv. Wir wissen nicht, die Einzige, die aktiv wird, ist eben Martha und die fordert auf zum Handeln. Sie redet auch nicht, was auch interessant ist, sie redet auch nicht zu Maria. Sie redet zu Jesus in dem Fall.
Das Interessante ist ja, das spielt in meiner Geschichte eine Rolle, wenn Sie mal das Lukas-Evangelium zur Hand nehmen, da findet sich im 9. Kapitel in den Versen 1 bis 6 die Aussendung der 12. Das ist noch in Galiläa. Dann gibt es kurz danach einen Break im Lukas-Evangelium. Im Vers 51 bricht er nach Jerusalem auf. Das habe ich hier so ein bisschen verarbeitet, wo so dieser galiläische Frühling, die Euphorie lässt so langsam nach. Und er will jetzt nach Jerusalem gehen, weil sich dort ja, sein Prophet sein, offenbar muss jeder Prophet muss nach Jerusalem gewesen sein, deswegen wohnt er ja auch da. Ne? Also er hat es schon weitergebracht als ich, das muss man neidlos anerkennen an dieser Stelle. Ne? Und dann passiert relativ früh im 10. Kapitel, kurz vor unserer Erzählung, dass er die 72 anderen aussendet. Wortidentisch mit der Entsendung der 12, fast. Die bekommen ein paar Vollmachten mehr, vor allen Dingen bekommen die Vollmacht, wer euch sieht, sieht mich. Diese Stelle ist hochinteressant, weil die gerade im kirchlichen Kontext, gerade im römisch-katholischen Sektor, wird immer gesagt, da steht doch, wer die Priester sieht, sieht mich. Aber die Priester leiten ihre Autorität von den 12 ab. Den Satz sagt Jesus aber zu den 72 anderen. Jetzt könnte man die Frage stellen, wie viel waren denn da überhaupt mit Jesus zugange in Judäa? Er ist jetzt schon in Judäa, also in der Nähe von Jerusalem. Ich habe jetzt mal 250 draus gemacht, weil der muss ja eine Auswahl gehabt haben. Können 300, können 150 gewesen sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sich da schon eine ganz ordentliche Truppe zusammengesammelt. Ich sag mal 250 und die müssen ja versorgt werden. Wir lernen hinterher in der Passionsgeschichte, die ja kurz danach anfangen wird, da geht er jeden Tag, quasi das, was wir die Karwoche nennen. Am Palmsonntag geht er von Bethanien nach Jerusalem, abends wieder zurück. Steht da noch, er guckt sich alles an. Dann geht er am nächsten Tag wieder von Bethanien in Jerusalem, da kommt die sogenannte Tempelreinigung, die haben wir auch schon erzählt. Er geht wieder nach Bethanien zurück, also Bethanien ist Headquarter. Jetzt ist Bethanien, da frage ich dich mal, du wohnst näher dran. Heute wahrscheinlich ein netter, hübscher Ort, aber damals war es keine Stadt, sondern eher ein Kaff. Ein
kleines Dorf.
Ja, da werden ein paar Häuser gestanden haben und da müssen halt 250 Leute versorgt werden. Ich glaube, der Lukas kannte, auch wenn er eher aus Griechenland kommt, die Örtlichkeiten viel besser als wir. Und da ist ja ein Globe um diese Geschichte herum, ein Kontext, der den Leuten, die Lukas schreibt, in einer gewissen Weise vor Augen stand. Wir machen heute aus diesem Wort Gottes etwas sehr Frommes und entkleiden, wir enthistorisieren damit die Geschichte und machen so eine Beschaulichkeitserzählung daraus, die, das darf auch sein, ich will das gar nicht kleinreden, aber ich habe halt Spaß daran, die Sache so ein bisschen zu erden und in die Situation zurückzuholen. Da sind 250 Leute, 72, die verkünden, die gehen jeden Tag und sagen, die wollen verpflegt werden, die wollen da abends nach Hause kommen und Brot, tut mir leid, fällt nicht vom Himmel, da können sie den Vater unser so oft beten, wie sie wollen.
Und wenn du schon den Kontext ansprichst, nicht nur den historischen, sondern auch den biblischen, was ja spannend ist, du hast darauf hingewiesen, vorher ist die Aussendung der 72. Und da wird diesen 72 sehr deutlich gesagt, bleibt in dem Haus, wo ihr aufgenommen werdet. Sagt diesem Haus, Frieden sei mit euch. Und dann kommt der schöne Satz, bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Und danach kommt die Geschichte von Martha und Maria. Da merkt man beim Lesen schon, Martha handelt absolut richtig.
Ja, genau.
Die ist das Paradebeispiel. Jesus kommt und Martha öffnet ihr Haus, versorgt ihn, kümmert sich um alles. Das Idealbild, was da für die Aussendung gefordert wird. Im Endeffekt geht es bei der Aussendung sogar, würde ich sagen, sogar weniger um die Ausgesendeten, sondern der Autor sagt, guck mal, nehmt Leute, die das Wort Gottes haben, in euer Haus auf. Ihr werdet gesegnet sein. Folgt diesem Beispiel von Martha, seid wie Martha. Weil nur so wissen wir auch geschichtlich, hat sich das Christentum verbreitet. Das hat sich nicht verbreitet durch ein paar Wanderprediger, sondern durch die einzelnen Hausgemeinden, die sich gebildet haben. Hätten viele Frauen damals ihre Häuser nicht aufgemacht, dann wäre diese Botschaft einfach durch die Gegend gerannt, ohne irgendwo Wurzeln schlagen zu können.
Aber ich rette die Maria ja zum Schluss trotzdem. Ne? Der starke Glaube der Martha hat den Lazarus ja mit aus dem Grab geholt. Und eigentlich will der ja, das muss man sich ja vorstellen, da kommt so ein HVB, ist doch so ein Grab aus. Jetzt muss der nochmal sterben. Das haben wir ja in einer anderen Geschichte mal erzählt. Und wenn wir alle so kleingläubig geblieben wären wie die Maria, ein bisschen trauernd geweint, Jesus hätte uns in den Arm genommen und hätte gesagt, wird alles gut, dann wäre der auf der anderen Seite geblieben. So muss er nochmal das alles durchleiden. Also von daher hat auch die Maria ihre Berechtigung, sie hat ein gutes Teil erwählt, aber die Martha macht in meinen Augen alles richtig.
Und bei deiner Geschichte, als du erzählt hast, was bisher noch nicht passiert ist, musste ich einmal ganz tief schlucken, weil ich dachte, oh mein Gott, jetzt hat er meine Idee geklaut. Das werdet ihr gleich merken beim Lesen. Ich gehe in eine Richtung, was bei ihm schon angespielt ist.
Er hat die ganze Zeit umgeschrieben, habe ich gemerkt hier im Augenblick.
Das ist mal gut. Aber erstmal hören wir jetzt Musik, oder?
Jetzt hören wir nochmal Musik. Genau.
Wir gehen ein bisschen westlich an den Mittelmeerstrand. Chacha Beach von Patrick Hagen.
Als ich meine Geschichte geschrieben habe, war ich sehr fleißig am Blättern, in der Bibel, aber vor allem im Lukas-Evangelium. Und da du jetzt ja dazu gezwungen bist, aufmerksam zuzuhören, weil du ja gleich was Kluges sagen musst, würde ich dir empfehlen, nimm dir schon mal einen Stift und schreib dir die intertextuellen Verlinkungen auf, damit du einen Überblick gewinnst, okay? Ja,
okay. Geht los. Geht, ich mach.
In der Hitze des Tages stand Martha am Eingang ihres Hauses. Sie erhob ihre Augen und schaute auf. Da sah sie Jesus und seine Jünger. Sie lief ihm, von dem sie schon so viel gehört hatte, entgegen und sagte: Mein Herr, wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, geh doch nicht an deiner Magd vorüber. Ich werde etwas Wasser holen, dann kannst du deine staubigen Füße waschen und dich unter meinem Dach etwas ausruhen. Ich will auch Brot backen, danach kannst du gestärkt weiterziehen. Denn deshalb kommst du doch zu unserem Dorf, oder? Nach einer kurzen Handbewegung verstreuten sich die Jünger im Dorf. Ein jeder ging seines Weges und Jesus folgte Martha zu ihrem Haus. Er setzte sich an den leeren Tisch und sagte: Friede sei mit diesem Haus. Tu, was du gesagt hast. Da lief Martha los und holte ihre Schwester Maria. Maria, setz dich zu seinen Füßen und häng dich an seine Lippen. Er ist von Gott gesandt, um uns das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden. Jesus begann zu predigen. Maria, sorge dich nicht um dein Leben, was du essen sollst, noch um deinen Leib, was du anziehen sollst. Martha eilte hinaus zum Brunnen, schöpfte Wasser und sah, dass kein anderes Haus einen der Jünger Jesu aufgenommen hatte. Sie schöpfte noch mehr Wasser und versammelte die Jünger im Schatten einiger Eichen. Eilig lief sie zu ihren Nachbarn und bat um Mehl. 3 Seher Mehl, das sind 12 Kilogramm, sammelte sie zusammen. Zurück in ihrem Haus begann sie, den Teig für Brotfladen vorzubereiten. Dabei hörte sie Jesus zu. Maria, such nicht, was du essen und was du trinken sollst, und ängstige dich nicht. Unser Vater weiß, dass du das brauchst. Suche sein Reich, dann wird dir das andere dazugegeben. Schwitzend und erschöpft knetete Martha den Teig und erinnerte sich ganz erschrocken an ihre eigenen Worte. Sie hatte vergessen, Jesus die Füße zu waschen und kniete sich schnell hin, um sie zu reinigen. Dabei sah sie die Begeisterung in Marias Augen, wie sie zuhörte, wie sie Jesus ansah. Danach wusch sich Martha ihre Hände und knetete weiter den Teig. Als die ersten Brotfladen gebacken waren, brachte sie sie direkt hinaus zu den Jüngern. Sie wollte Jesus in ihrer Predigt nicht unterbrechen. Das Brot reichte den Jüngern aber nicht. Sie hatten so großen Hunger. Martha lief zu einem ihrer Nachbarn und bat ihm um ein Kalb, das sie ihm teuer abkaufte. Vor dem Haus schlachtete sie es und ging blutverschmiert wieder hinein, um sich und das Fleisch zu waschen. Martha war erschöpft und abgehetzt. Und Jesus saß noch immer am leeren Tisch. Sie brauchte Hilfe und wendete sich an ihn. Rabbi, ich habe deine Worte gehört. Ich sehne mich nach dem Reich Gottes, von dem du sprichst. Doch hier und jetzt sind wir weder Lilien noch Gottesvögel. Unser täglich Brot fällt nicht vom Himmel. Herr, kümmert es dich denn nicht, dass meine Schwester die Arbeit für dich und deine Jünger mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen, damit ihr bald essen könnt. Jesus war es nicht verborgen geblieben, wie bemüht Martha war, wie sie sich nicht nur um ihn, sondern auch um seine Jünger kümmerte und erschöpft war von der Fürsorge, die sie allen zukommen lassen wollte. Gutmütig schaute er ihr in die Augen. Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil erwählt. Der wird ihr nicht genommen werden. Hunger kommt und geht, aber das Wort des ewigen Lebens bleibt. Martha kannte diese Begeisterung, das Vertrauen auf das Wort Gottes. Sie erinnerte sich, wie ihr verstorbener Mann stundenlang den Schriftgelehrten zu Füßen saß und von ihnen lernte, anstatt zu arbeiten. Sie musste sich schon damals um alles alleine kümmern. Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von allem, was der Mund des Herrn spricht. Aber selbst das Wort Gottes allein reicht nicht, wenn der Magen knurrt, sagte sie ihm damals immer, woraufhin er stets lachte und zu den Schriftgelehrten ging und sie auf das Feld zurück. Jesus blickte sie immer noch mit seinen gütigen Augen an. Und Martha lachte. Rabbi, was ist der gute Teil wert, wenn sein Ackerboden keine Frucht hervorbringt? Jesus, bist du etwa wie die Schriftgelehrten, die viel reden, aber deren Ackerboden voller Disteln und Dornen ist? Was ist der beste Schüler wert, wenn er nur zu den Füßen seines Lehrers sitzt? Jesus nickte. Ich wünschte aber, Martha, du wärst ohne Sorgen in all deiner Fürsorge, damit dein guter Teil weiterhin Früchte bringt. Jesus forderte sie auf, sich zu ihm an den Tisch zu setzen. Martha nahm Maria bei der Hand und zog sie hinauf zu sich an den Tisch. Jesus schaute nun die beiden Schwestern an und predigte weiter. Seid wie die Knechte, die auf ihren Herrn warten, der von einer Hochzeit zurückkehrt, damit sie ihm sogleich öffnen, wenn er kommt und anklopft. Martha liebte Jesu Gleichnisse. Die Menschen erzählten sie sich. Seine Gleichnisse waren ihm vorausgeeilt. Und nun hörte sie ein Gleichnis in ihrem eigenen Haus direkt aus Jesu Mund. Für einen Moment vergaß sie die hungrigen Jünger draußen, den Teig für das Brot und das Fleisch im Topf. Martha war glücklich. Und Jesus sprach weiter. Amen, ich sage euch, der Herr wird sich gürten, seine Knechte am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Nach einer kurzen Weile der Stille stand Martha auf, holte die Schüssel mit dem Teig für das Brot und stellte sie vor Jesus auf den Tisch. Dann schickte sie Maria hinaus zu den Eichen, um die Jünger zum Essen ins Haus zu rufen. Und als Martha mit Jesus alleine war, drückte sie seine Hände tief in den Teig und sagte zu ihm, vieles ist zu tun, aber nur eines ist notwendig, das tägliche Brot. Sie zeigte ihm, wie er den Teig zu kneten hatte. Jesus knetete den Teig, backte die Fladenbrote und deckte den Tisch. An diesem Tag geschah kein Wunder, aber Martha, Maria, Jesus und alle Jünger wurden satt. Und Martha sprach nach dem Essen ein verspätetes Tischgebet. Gesegnet seist du, Herr unser Gott, König der Welt, der das Brot aus der Erde hervorbringt durch die Arbeit der Menschen, damit sie dein Wort hören können. Und Jesus sagte Amen. Dann holte er kurz Luft und setzte zu einer weiteren Predigt an. Maria bat die Jünger, die Reste der Brotfladen und des Fleisches einzusammeln. 12 große Brotfladen und einige Stücke Fleisch waren übrig geblieben. Während Jesus predigte, ging Martha zu ihren Nachbarn und lud auch sie in ihr Haus ein.
Nach deiner Geschichte muss die neutestamentliche Exegese neu verfasst werden.
Das war das Ziel. Alle Kommentare müssen neu geschrieben werden.
Bisher sind wir immer davon ausgegangen, je nach Lesart, er hat ein Jahr öffentlich gewirkt oder 3 Jahre öffentlich. Seit deiner Geschichte weiß ich, es waren eigentlich nur 2 Tage. Denn er hat so ein synoptisch-johannäisches Florilegium hier dargeboten, wo überall her so Satzverstücke da waren. War Bergpredigt, Reden, Feldrede, wie auch immer. Das ist alles in 2 Tagen passiert. Ich muss das komplett neu überdenken. Vor allen Dingen bin ich aber froh, dass wir heute eine Geschichte aus dem Neuen Testament haben, dass ich zuerst erzählen durfte und manches nicht in meine Erzählung reingesprochen habe. Denn dieses Gebet, was die Martha da bei dir zum Schluss spricht, steht bei mir ja im Hintergrund, hinter dieser, wo ich das Vaterunser angetriggert habe. Weil im Vaterunser, alle stolpern immer über dieses und führe uns nicht in Versuchung. Da sage ich immer, die gefährliche Bitte ist dir davor, unser tägliches Brot gib uns heute. Weil Brot eben nicht vom Himmel fällt, sondern aus einer Gemeinschaftsarbeit von göttlicher Gabe, dem Weizen, dem Getreide und menschlicher Arbeit. Das Getreide muss verarbeitet werden, erst Brot entsteht. Und das spiegelt sich wieder in diesem jüdischen Segensgebet, der Beracha.
Der Brotsegen.
Ja, der Brotsegen. Der spielt in der römisch-katholischen Liturgie eine ganz wichtige Rolle. Bei der Gabenbereitung betet der Priester nämlich dieses Gebet still. Wir hören das meistens leider nicht. Aber in diesem Gebet wird eben deutlich, Gott und Mensch, Mensch und Gott müssen zusammenwirken, damit Brot eben entsteht. Und ich bin jetzt wirklich froh, dass ich dich gebracht habe. Ich habe kurz gezuckt, ob ich es auch hineinnehmen soll. Jetzt bin ich wirklich froh, dass ich dich gebracht habe, sondern dass das jetzt bei dir quasi ein wunderbarer Schlusspunkt in deiner Erzählung war.
Und was ich, also wir hatten das Gespräch genau darüber. Man muss wissen, ab und zu schreibt Werner mir irgendeine Nachricht und sagt, ich habe mal eine Frage zu was. Und dann debattieren wir eine Stunde danach mit WhatsApp genau über solche Themen, was super spannend ist. Beim Schreiben der Geschichte kam mir eben genau dieser Gedanke von dem Brotsegen und der Verdeutung, dass eben Brot nicht vom Himmel fällt, sondern man dafür arbeiten muss. Und das passte so wunderbar beim Schreiben für mich, weil Martha ist wirklich eine Arbeiterin. Und ich muss eingestehen, ich habe diese ganze Geschichte nur geschrieben, weil das erste Bild, was ich unterbringen wollte, ich wollte einen Jesus zeigen, der Brot backt. Das fehlt mir im ganzen Neuen Testament. Wir haben so viel über Brot. Ein Jesus, der Brot backt, wäre ein wunderbares Symbol gewesen.
Was übrigens wir haben gedacht, der wäre Zimmermann gewesen, der war in Wirklichkeit ein Bäcker.
Vielleicht.
Möglicherweise.
Man weiß es nicht.
Auch das muss komplett neu geschrieben werden.
Aber das
werden.
Genau, was dahinter steht, ist, Brot muss gebacken werden. Brot muss gemacht werden. Und was mich immer geärgert hat bei dieser Martha-Geschichte, da habe ich die erste Anspielung gesetzt. Mein Text setzt bewusst ein bei Genesis. Genesis 18. Warum?
Das hätte ich gleich gefragt. Ich erzähl erst mal weiter.
Ich kann auch monologisieren, kein Problem.
Ja, dann lass mich.
Willst du noch Espresso haben? Setz dich hin. Ich mach weiter von hier.
Ich bin gestolpert, Sie vielleicht nicht, aber ich bin gestolpert über diese ganzen Eichen, die da vorkommen. Denn eigentlich gibt es in der Nähe von Bethanien Feigen. Da gibt es einen Ort, der heißt Betfage, Feigenhausen würde man sagen. Hier im Garten stehen auch übrigens wunderbare Feigen. Und ich bin immer über diese Eichen gestolpert. Mir war klar, worauf du hinaus willst. Das aber ist Genesis 18. Jetzt erzähl weiter.
Und das ist genau diese wunderbare Geschichte. Bei den Eichen von Mamre heißt es da in der Übersetzung. Das ist das Paradebeispiel im Alten Testament. Was ist Gastfreundschaft? Abraham sieht diese drei Gestalten kommen. Er eilt entgegen, nimmt sie auf. Der Leser weiß schon, da kommt Gott. Aber das Paradebeispiel eben ist genau das. Abraham bringt eine unglaubliche Menge Mehl her. Genau diese
drei
sehr fein Mehl. Backt, tut auf, nimmt.
Und ein Kalb auch noch.
Und ein Kalb nimmt auf ins Haus. Und dann sogar bei der Geschichte gibt es ein Highlight. Weil die Gastfreundschaft, die da als Paradebeispiel erzählt wird, geht so weit, dass nur die Gäste essen. Abraham setzt sich an die Seite und lässt die Gäste ausruhen und essen. Und wenn man das als Hintergrund nimmt, orientalische Gastfreundschaft, bis heute etwas Wunderbares, ist Martha doch auch ein Paradebeispiel dafür. Sie nimmt Jesus auf in ihr Haus. Keine Selbstverständlichkeit, aber sie macht es und will ihn versorgen. Und im Text der griechischen Bibel steht dann da so wunderbar, sie war hin und her, von allen Seiten gezerrt. Sie war so beschäftigt. Und dann gibt es einen Exegeten, wo ich mich aufgeregt habe, aus der Neutestamenter Zunft, Michael Wolter, der schreibt dann, ja, dieser Begriff der Diakonie, der da verwendet wird, nee, es geht um Hausarbeiten. Martha war einfach beschäftigt mit allem drum und dran. Nein, die war gastfreundlich. Sie hat ihr Herzblut reingeschmissen, um Jesus zu bewirten. Und das ist der zweite Punkt. Jesus lässt sich bewirten. Er sagt Martha nicht, Martha, setz dich mal hin, er beruhigt dich.
Ja, genau.
Er lässt sich weiter bewirten. Und das war auch so ein Punkt, wo ich einfach hängen geblieben bin und gesagt, dieses Jesusbild will ich anders sehen. Ich muss doch weiterdenken. Ich habe doch nicht nur einen passiven Jesus, der einfach nur predigt. Und dann kam eben das, ja, was predigt er denn? Der predigt doch, er dient. Er predigt genau das, was ich alles zitiert habe. Er sagt, ich aber bin unter euch wie der, der bedient. Er bringt dieses Gleichnis vom Herrn, der nach Hause kommt, um seine Knechte zu bedienen. Und das passte mir dann bei dieser Martha und Maria-Geschichte nicht. Ja. Die musste, für mich muss die so weitergehen, dass dann Martha sagt, okay, schön gepredigt, jetzt backst du Brot. Genau.
Was du noch nicht weißt und was ich dir bis jetzt verschwiegen habe.
Oh oh.
Also zwei Sachen. Erstmal diese Geschichte mit dem Brotsegen. Sie wissen oder viele von Ihnen wissen, dass ich ja freitags ja diese Kolumnen schreibe, alle drei Wochen. Und die heute ist ja eine erschienen und vor drei Wochen, die hieß mit geballter Ohnmacht. Da ging es ums Beten. Und da bin ich unter anderem auf diesen Brotsegen eingegangen und ich weiß natürlich die katholische Fassung, dann habe ich im Internet ein bisschen gegoogelt, ist die katholische abgewandelt zum jüdischen Brotsegen, wo er stand. Und da habe ich ihn gesimst, um das in Erfahrung zu bringen. Und es ist relativ deckungsgleich. Oder es gibt eine Variante, die relativ deckungsgleich ist. Das ist der Hintergrund dazu. Was du aber nicht weißt, ist, dass dieses Evangelium, das Evangelium der Heiligen Messe war, in der ich von Weihbischof Trelle vor fast 31 Jahren zu Pastoralreferenten beauftragt worden bin, mit 7 anderen. Und Weihbischof Trelle, und zwar hier in St. Laurentius, ich war Gastgeber für das Erzbistum Köln, danach gab es einen Empfang, und Weihbischof Trelle hat damals natürlich gepredigt, was man immer predigt dazu, ne? Wir müssen hören, wir müssen Lehrende sein, wir müssen alle wie Maria dem Jesus zu Füßen sitzen, am besten nicht arbeiten, die ganze Arbeit tut sich von selbst, sie brauchen nur beten, wie die Vögel am Himmel, die hattest du ja auch drin, und die Lilien auf dem Feld, und Gott wird alles geben, machen Sie das mal, machen Sie mal. Und ich merkte in mir, wie ich in Reihe 1 sitzend, so, es stieg in mir auf. Und dann, weil ich dann der Gastgeber war quasi, hatte da alles organisiert und musste die Leute jetzt zum Schluss von der Laurentiuskirche in den damals noch vorhandenen Breuersaal einladen. Ach, ja. Die hier in Wuppertal sind, wissen, dass da muss man so den Laurentiusplatz gehen, den gibt es ja heute leider, wo die gegenüber der Volkshochschule, gibt es ja heute nicht mehr. Und dann war mein erstes Wort, ich danke Herrn Weihbischof Trelle für die hervorragende Predigt. Die Zeit der Maria ist vorbei. Die Martha hat ihre Arbeit getan. Ich lade sie jetzt herzlich zum leiblichen Wohl ein. Denn ohne die Martha würden sie jetzt alle nach Hungrighause gehen. Dann brandete Applaus auf. Weihbischof Trelle hat es mit Humor genommen. Nein, wenn überhaupt, ist beides wichtig. Alles zu seiner Zeit. Und du hast es in deiner Geschichte, die Martha kriegt ihn ja, diesen Jesus da an die Hammelbeine. Sie kriegt ihn ja ans Arbeiten. Unterschätzen Sie das nicht. Diese Sache mit der Arbeit, die ist schon wichtig. Oder wie ist die Heilige, war es die Theresia von Avila? Gott zwischen den Kochtöpfen finden. Ja? Genau. Also nur fromm zu sein, geht nur, wenn es genug Maria, genug Marthas auf der Welt gibt, die fürs leibliche Wohl sorgen. Sonst werden sie sehr fromm, aber auch sehr jung sterben. Ne? Die Martha ist schon notwendig.
Und da kommen wir zurück, was du am Anfang gesagt hast. Da steht ja im Text ein guter Teil,
richtig,
nicht der bessere Teil.
Das gute Teil. So viele, da steht schon, so steht, schon, steht schon bestimmte Artikel, das gute Teil, aber nicht das bessere Teil. Die Wertung fehlt.
Genau. Und da ist auch etwas interessant, weil worauf spielt das an? Da bin ich wieder als Alttestamenter gefragt. Der Chelek, die Landverteilung, da geht es wirklich das gute Landteil, was den Israeliten vererbt wurde von Gott. Darauf spielt das an. Und da sind wir wieder bei der Metapher, die auch wichtig ist in meiner Erzählung. Jedes gute Teil muss seine Früchte bringen. Es gibt eine Zeit zum Zuhören, aber wenn das nur beim Zuhören bleibt, wie in meiner Geschichte der Ehemann, der Martha, der nur zuhört, aber nichts tut, dann versiedet das. Also man braucht wirklich Frucht, die hervorgeht. Und das ist genau der Punkt, was bei der Erzählung wichtig ist, meiner Ansicht nach. Nochmal zurück, Jesus verurteilt nicht. Ich habe ja gesagt am Anfang, Calvin ist da sehr, sehr deutlich, 3 Vorwürfe, fertig, Martha ist die schlechte Person. Im Text ist es nicht. Das, was der Text sagt, was Jesus sagt, ist, du hast ein zu viel an Sorgen. Du kümmerst dich zu sehr. Mach dir doch keine Sorgen. Und da ist mir auch wieder böse aufgestoßen, weil Martha macht das ja für Jesus. Ja. Sie macht das für Jesus. Und Jesus sagt dann, du machst dir zu viel Sorgen. Das wird alles schon. Aber er wäre auch nicht satt geworden, wenn sie es nicht gemacht hätte.
So ist das. Genau.
Und das ist bemerkenswert. Und da finde ich auch was Zweites interessant, da sind wir noch ein bisschen tiefer in den Text, da gibt es nämlich in der Textkritik, ich muss ja sagen, ich bin dankbar, dass ich ein Alttestamentler bin, weil die Textkritik im Alten Testament, das Judentum hat uns ein wunderbares Geschenk gemacht, weil es die Texte so wunderbar überliefert hat. Wir haben sehr gute Manuskripte. Beim Neuen Testament ist es ein bisschen schwieriger. Ja. Und da gibt es eine interessante Variante. Es gibt ja den zentralen Satz, aber nur eines ist wichtig. So, der Text sagt, eines ist wichtig, was ist das Wichtige? Das Hören. Es gibt aber andere Textrelationen, die sagen, aber weniges ist nur notwendig.
Ja.
Und da geht es anders. Wenn man es wenige schreibt, dann heißt es, übertreib es nicht mit der Gastfreundschaft, weniger der Gastfreundschaft. Und da merkt man schon, der Text da ist schon sehr, sehr spannend, war das spannend. Worum geht es denn überhaupt? Was will Jesus überhaupt sagen? Will er Martha zügeln in ihrem Dienst? Oder will er vielleicht doch sagen, es geht nur ums Hören? Mehr ist gar nicht gefordert. Beide Antworten sind meiner Ansicht nach falsch.
Da müssen wir vielleicht noch unserem anderen Projekt DE Verbo mal drüber streiten. Was ist überhaupt Bibel? Was bedeutet das? Wie legen wir das aus? Wie entsteht Bibel und so weiter? Diese textkritische Geschichte, die uns hören, können es leider nicht sehen, aber ich zeige es Ihnen mal. Das ist so ein griechisches Neues Testament, was ich habe, mit dem man also wissenschaftlich arbeitet. Da haben Sie hier oben den Text stehen, den griechischen Text, den die Herausgeber dieses Werkes hier für den wahrscheinlich ursprünglichen halten. Und da sehen Sie da unten alles Fußnoten. Das ist der sogenannte textkritische Apparat, wo diese ganzen Lesarten, die verschiedenen drinstehen, die Varianten, die denkbar und möglich sind. Da stehen manchmal hochinteressante Geschichten, die auch teilweise widersprüchlich sind, mit denen man dann, wenn man mit einem Text jetzt wissenschaftlich arbeitet, den zu Rate zieht, um zu gucken, ist das, was der hier oben als wahrscheinlich annimmt, auch das, was ich für wahrscheinlich halte. Und da treten eben manchmal solche doch extremen Varianten auf, die oft daher rühren, dass man sich die Frage stellt, hat er das wirklich, das kann der doch nicht gemeint haben, dass er dazu sagt. Das muss doch eigentlich, muss doch anders heißen, das kann man doch so nicht sagen. Ne? Das haben sie doch auch manchmal den Eindruck, dieser, das kann man doch nicht sagen, was dieser Jesus sagt, das müsste doch eigentlich anders sein. Schwupp! Haben sie eine andere Lesart. Heute hören sie Bischöfe und Priester von den Kanzeln verkünden, das hat der Herr so gesagt. Das ist der Herrenwille. Wir haben keine Vollmacht, es zu ändern. Der Textwissenschaftler, Bibelwissenschaftler sind furchtbare Anarchisten, weil wir alles immer... Wir sagen, Moment, liebe Freunde, hat das wirklich gesagt? Oder hier unten steht eine Variante drin. Es könnte auch alles ganz anders gewesen sein. Und darauf spielt der Till hier an, dass wir natürlich in unseren Bibeln manchmal da einfach Worte stehen haben, die dann so in unser Ohr kommen, weil die allermeisten von uns halt das Wort Gottes sonntags hören. Da wird Ihnen zum Beispiel auffallen, dass bis vor etwa 4-5 Jahren immer von Wundern die Rede war. Heute hören Sie nichts mehr von Wundern, weil das Wort Wunder im Neuen Testament gar nicht auftaucht. Da stehen andere und so weiter und so weiter. Das sind so Sachen, die spielen dann eine entsprechende Rolle. Und das haben wir hier in der Geschichte eben auch.
Und nochmal, das Beispiel ist ja, dieses eine Wort, ob da jetzt steht, aber nur eines ist notwendig oder nur weniges ist notwendig. Das ist ein
Unterschied.
Das fundamentale Unterschied für diese Geschichte. Und das ist eine Textänderung. Ja. Und dann das Spannendste. Und das ist ja genau unser Projekt, was wir machen, die Schrifterzähler. Was die wenigsten Ausleger auch bedenken bei dieser Geschichte. Sie endet abrupt.
Ja.
Der Leser, wir alle, müssen entscheiden, wie reagiert Martha darauf? Wir sind in die Rolle Marthas gebracht und sagen, okay, was bedeutet das jetzt für uns? Sollen wir uns hinsetzen? Sollen wir aufhören, irgendwas zu machen? Sollen wir erst recht sagen, nein, Abraham ist unser Vorbild, wir machen diese Gastfreundschaft? Da wird spannend. Der eigentlich Besondere an diesem Text ist genau diese Leerstelle. Wir müssen entscheiden, wie wir als Martha jetzt handeln würden.
Und Calvin scheint da vor lauter Wut aufgehört haben zu lesen. Hätte er weiter gelesen, wäre er bis Johannes gekommen. Da tauchen die beiden ja mit dem Lazarus eben nochmal auf. Und da sieht die Sache schon wieder ein bisschen anders aus. Aber Till, ich gucke hier so in die Gesichter derer, die hier live sitzen. Die denken alle, die Zeit der Maria ist jetzt aber mal gekommen. Die wollen mal wieder ein bisschen was essen.
Dann geh sie bedienen. Geh sie bedienen.
Ich hab meine Leute dafür. Aber erst hören wir nochmal Musik.
Vorletzte. Wir spielen ein Duo für zwei Klarinetten von Alan Frank. Heißt March Leading to Rondo.
Thank you.
Ja, vielen Dank nochmal an Christoph Hilger und Holger Busbohm an den Klarinetten und seiner Frau Marie Busbohm für den Gesang. Ich danke jetzt nochmal dem Giorgio und der Nicoletta für die Bewirtung hier, Ihnen allen, dass Sie gekommen waren. Till, das war mir eine Ehre, dich mal live und in Farbe hier zu haben. Er ist auch in 2D ganz hervorragend, aber in 3D noch viel besser. War mir eine Ehre. Till, du hattest mich am Anfang noch mal daran erinnert, das sage ich auch noch mal gerne. Wir haben seit einiger Zeit ja das schöne Ereignis, dass wir Hörergeschichten zugeschickt bekommen. Und ein Hörer war es, glaube ich. Hörerin. So, eine Hörerin hat auch zu Maria und Martha eine Geschichte verfasst. Die können Sie nachlesen. Also wenn Sie Hörergeschichten uns schicken wollen, dann können Sie das selber gerne tun unter info@die-schrifterzähler.de, Schrifterzähler mit AE, info@die-schrifterzähler.de. Wir fragen dann, wenn Sie einverstanden sind, veröffentlichen wir die auf unserer Homepage www.die-schrifterzähler.de. Da gibt es dann auch die Folgen zum Anhören. Die Folge von heute wird es dann von heute aus gesehen, übernächste Woche Dienstag wird die online gehen. Und Themenanregungen. Wenn Sie Themenanregungen haben, können Sie uns die auch an info@die-schrifterzähler.de schicken. Wolltest du auch noch was sagen oder soll ich weiterreden?
Ja, ich möchte mich bedanken. Weil ich fand es wirklich, also ich habe hingefiebert. Es war ja mein Wunsch, dass wir so einen Abend einmal machen in Wuppertal. Und es war super. Ich habe mich wirklich gefreut. Ich fühle mich beschenkt. Das ist sehr, sehr schön. Und ich verspreche dir, auch wenn du es nicht willst, ich komme wieder und wir machen das nochmal. Und das geht immer so weiter.
Ich hätte jetzt gesagt, nächstes Jahr in Jerusalem, aber das ist...
Von mir aus das immer ist, herzlich willkommen.
Das ist nächstes Jahr in Jerusalem.
Wenn du das Publikum mitbringst,
das müssen wir dann machen. Du bezahlst die Flüge für alle.
Natürlich.
Nächstes Jahr in Jerusalem ist ein berühmter jüdischer Gruß, ne, zu...
Nächstes Jahr in Jerusalem.
Zu Pessach, glaube ich, ne, sagt man den. Also, mir war es auch eine Ehre. Schön, dass Sie alle da waren. Sie dürfen jetzt gleich natürlich noch was bestellen. Ne? Da mit die Gastgeber auch, ich weiß gar nicht, ob die Martha Rechnungen gestellt hat. Er tut's, das ist aber wie auch immer. Das war die Martha. Wir hören gleich zum Schluss noch mal ein ganz kurzes Stück. Also, war mir eine Ehre. Schön, dass Sie da waren. Die nächste Folge, die Sie dann hören werden, da wird es um, früher sagte man, Potiphas Weib gehen. Die Frau des Potiphar. Eine Erzählung aus dem Alten Testament. Ich bin gespannt, was wir beide daraus machen werden. Für heute aber gilt, der Worte sind genug gewechselt. Seid sehende nicht blind. Werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind. Ja.